Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Wir sind mitten in der Predigtreihe Zeigt Wirkung. Wir schauen an, was passiert, wenn Gott in diese Welt reinkommt, wenn Gott sein Reich mitten in dieser Welt baut. Mitten hier unter uns in Würzburg. Wir fragen uns in dieser Reihe, wo können wir in der nächsten Woche und in der vorhergehenden Woche Gott auf frischer Tat ertappen? Wo sehen wir Gott live am Werk? Wir hatten schon die Themen Versöhnung, Kraft und Gerechtigkeit. Und wir fragen uns das ja immer, was bedeutet das für dich? Und was bedeutet das für die Menschen, die um dich rumleben? Jetzt zum Abschluss, nach Versöhnung, Kraft und Gerechtigkeit geht es um Schönheit. Heute gehen wir der Frage auf den Grund, was macht unser Leben schön? Und nächste Woche wird Johannes Körner uns mit in die Frage hineinnehmen, wie können wir Schönheit in das Leben von anderen Menschen bringen? Also wie kommt das, was wir empfangen, auch bei den anderen Menschen an? Schönheit ist kein ganz einfaches Thema und deswegen starten wir mit einem Video in die Predigtreihe und in diese Predigt und in diesem Video wird auch die Frage gestellt, Schönheit, was ist das eigentlich? Ja, Schönheit ist ein ganz wesentlicher Teil des Lebens. Und für uns ist das Grund genug, dass wir uns damit beschäftigen. Schönheit ist ein ganz wesentlicher Teil des Lebens. Da würden sicherlich die meisten von uns zustimmen, zumindest wenn wir unter Schönheit mehr verstehen, als einfach nur gut auszusehen. Wenn wir unter Schönheit einfach ein gutes Leben verstehen, mehr als nur das Äußere. Was wir schön finden, das kann aber sehr, sehr unterschiedlich sein. So nach und nach überlegen meine Verlobte und ich, wie wir unsere Wohnung einrichten. Und da merkt man das auch. Was man schön findet, das kann auch mal unterschiedlich sein. Ich persönlich würde ja allen neuesten Entwicklungen zum Trotz ein Borussia Dortmund-Schal über der Tür nicht schlecht finden. Aber die Tammy, die findet wahrscheinlich gar keinen Schal am schönsten. Und wenn, dann doch Bayern. Es gibt aber auch Dinge, die finden alle Leute schön oder fast alle Leute. Und da ist die Frage, was ist eigentlich Schönheit? Gibt es Regeln für Schönheit? Und dieser Mann hier, Martin Schleske, der hat sich auch diese Frage gestellt. Vielleicht hast du schon mal von ihm gehört, er ist ein Geigenbauer und er hat sich intensiv mit der Frage, was ist schön, beschäftigt. Und er hat dann auch ein Buch darüber geschrieben, der Klang. Wenn euch die Predigt gefallen hat und ihr genauer und tiefer einsteigen wollt, dann könnt ihr das einfach beim Büchertisch bestellen. Wenn ihr draußen beim Büchertisch Bücher bestellt, da könnt ihr alle möglichen Bücher bestellen, dann geht ein Teil des Gewinns an eine soziale Einrichtung. Also es ist gut, vielleicht seine Bücher nicht bei Amazon zu kaufen, sondern beim Büchertisch zu bestellen. Dieser Geigenbauer stellt sich also als junger Mann die Frage, was ist schön? Er baut Geigen. Er hat das gelernt bei großen Meistern und jetzt da hat er Schablonen und Baupläne von Top-Geigen und er baut mit diesen Schablonen Geigen. Letztlich kopiert er einfach nur Geigen. Er baut nach, was da schon da ist. Klar, er sucht selber Holz aus und jede Geige hat dann ihren eigenen Klang, aber letztlich kopiert er einfach das, was Menschen vor ihm gemacht haben. Und er spürt in sich drin, das kann eigentlich nicht alles sein. Wenn ich wirklich einen richtig schönen Klang haben will, wenn ich das weiterentwickeln will, was Menschen vor mir gemacht haben, dann muss ich verstehen, was schön ist, wie Schönheit entsteht, wie entsteht ein schöner Klang. Und er begibt sich auf die Suche. Er fragt sich nach dem Geheimnis von Schönheit, nach dem Muster, das einem schönen Ton zugrunde liegt. Und das überaus Geniale für uns hier ist, Er findet die Antwort in Würzburg. Das ist wirklich gut. Klar, die meisten von euch haben sich das wahrscheinlich gedacht. Also die Antwort auf die Frage, was ist wirklich schön, die kann man eigentlich nur in Würzburg finden. Ja, also ich kann das gut verstehen. Ich habe mir hier meine Frau gefunden. Also gut, genug Schmalz für heute. Ich höre auf. Der Geigenbauer, der hat hier nicht seine Frau gefunden, sondern der hat das hier gefunden. Die Residenz. Die ist bekannt. Diese Residenz, das ist auch den meisten Menschen noch bekannt, wurde von Balthasar Neumann gebaut. Was nicht so vielen Menschen bekannt ist, ist, dass das dieser Herr ist. Das, was Sie da sehen, ist ein 50-Mark-Schein. Für die Erstsemester, die hier sind, 50 Mark, damit hat man bezahlt, bevor es den Euro gab. Ja? Okay. Das ist ein 50-Mark-Schein mit Balthasar Neumann drauf. Und diese Person hat mit der Frage zu tun, was ist Schönheit? Zurück zum Geigenbauer. Er hat seine Antwort in einer Ausstellung in der Residenz gefunden. Balthasar Neumann, einer der begabtesten Barockbaumeister seiner Zeit, der hat da ausgestellt. Es wurden verschiedene Baupläne von ihm ausgestellt. Und das Gute ist, Barock, das war das Hochzeitalter der Geigen. Deswegen kam das natürlich dem Geigenbauer entgegen und er ist da hingefahren, hat sich das angeschaut. Und in dieser Ausstellung fand er Pläne, die so oder so ähnlich ausschauen. Das ist nicht die Residenz, aber auch irgendwas, was Neumann gebaut hat. Einen ganzen Tag lang stand dieser Geigenbauer vor diesen Vitrinen, hinter denen diese Baupläne hingen. Und mal stand er ganz dicht davor und mal ging er weit weg und er suchte nach Zirkeleinstichen, nach Kreisen, nach Hilfslinien, nach Konstruktionslinien. Er versuchte, in die Gedanken von diesem Meister einzusteigen und rauszufinden, was ist sein Geheimnis, wie kommt seine Schönheit zustande. Schleske merkte, dass Neumann ganz viele Ovale baute. Ovale Formen, aber eben nicht genaue Ellipsen. Und er suchte weiter. Und diese Kreisbögen der Ovale begannen schön und gleichmäßig wie ein Kreis. Und gerade wenn das Auge begonnen hatte, sich zu langweilen, weil es gedacht hat, ich weiß, wie es weitergeht, ich weiß, wie dieser Kreis weitergeht, in diesem Moment kam ein plötzlicher Bruch. Der Kreis ging anders weiter, wie erwartet. An einer Stelle ging die Kreislinie in eine andere Linie über. Man wusste nicht schon am Anfang, wie die Linie hinten enden würde. Aber die Linien, die waren auch nicht völlig willkürlich. Neumann hat sie offenbar nicht einfach frei Hand, einen Schwung ausgedacht, wie wir das vielleicht heute machen, wenn wir irgendwie ein Auto designen würden oder so. Sondern es lag ein gewisses System dahinter. Bekannte Kreise, Bekanntes und ein Bruch. Verschiedene Kreise gehen ineinander. Es greifen also zwei Kreise ineinander, bekannte Muster, die sich an unerwarteter Stelle überschreiten. Jeder Kreis für sich ist berechenbar, eigentlich langweilig. Aber an einer ganz bestimmten Stelle, da wo das Auge es nicht erwartet, da passiert ein Übergang. Unser Auge, das ist besessen davon, Muster zu erfassen. Wir merken das gar nicht, aber wenn wir durch den Alltag gehen, die ganze Zeit versucht unser Auge, das, was es wahrnimmt, in Muster einzuteilen und alles andere wegzutrennen. Sonst würden wir auch total verrückt werden, weil wir viel zu viele Eindrücke bekommen würden. Und in dem Moment, wo das Auge denkt, jetzt habe ich das Muster und sich abwenden will, weil es langweilig ist, genau in diesem Moment wird das Muster gestört, eine Musterstörung. Hast du den Zusammenhang verstanden? Schönheit besteht aus Bekanntem, einem bekannten Muster und Überraschungen. Allein Bekanntes ist langweilig und nur Überraschungen, das wäre völlig willkürlich und chaotisch. Man muss nicht alles verstanden haben, aber wichtig ist, Schönheit hat zu tun mit dem Wechsel von Vertrautheit und Überraschtheit. Beides zusammen macht Schönheit aus. Überraschtheit, Vertrautheit. Vertrautheit, Überraschtheit. Das bildet einen Gegensatz. Aber beides ist notwendig. Nur mit beidem zusammen können wir das Ganze, das Schöne, richtig fassen. Ohne das Vertraute entsteht Willkür und ohne das Überraschende eben Langeweile. Das Auge wendet sich ab, es kennt alles. Und beides zusammen bildet eine Harmonie der Gegensätze. Aber wenn diese Harmonie gestört wird, diese Balance, dann gibt es rechts und links Klippen. Wenn ein Pol wegfällt, gewinnt der andere an Übergewicht. Auf der einen Seite liegt die Willkür. Willkür erlaubt überhaupt keine Aussage. Das Auge kann sich an nichts orientieren. Alles ist möglich. Es gibt kein nachvollziehbares Muster. Und so eine Willkür, die überfordert uns tierisch, weil sie keinen Fixpunkt gibt. Unser Auge kann sich an nichts orientieren. Alles bleibt irgendwie undeutlich. Aber auf der anderen Seite, da ist auch eine Klippe. Gähnende Langeweile. Ja, Langeweile braucht überhaupt keine Aussage. Alles erklärt sich selbst, alles ist schon klar. Langeweile unterfordert uns extrem, weil alles schon festgelegt ist. Am Anfang ist schon klar, wo der Graph enden wird. Das Gesetz der Schönheit, die Harmonie der Gegensätze. Klippen von Schönheit, Geigen, Geigenbauer, Barockästhetik. Vielleicht wunderst du dich etwas. Das alles soll die Auswirkung des Reiches Gottes sein. Gott kommt in die Welt und bringt einen Geigenbauer mit. Etwas skurril, etwas abgehoben und wahrscheinlich nicht besonders alltagsrelevant für dich. Aber erstmal ja. Gott mag Schönheit. Gott mag Schönheit. Sie ist ihm total wichtig. Er macht die Welt und er macht sie wunderschön. Wir können das am Anfang der Bibel lesen. Gott macht die Welt nicht einfach nur praktisch. Ja, du hast ein schönes Gesicht, nicht einfach nur ein praktisches Gesicht, eine platte Scheibe mit zwei Löchern drin, durch die du irgendwie riechen kannst und drei solche Haare auf dem Kopf. Nein, du bist schön. Gott hat dich schön gemacht, weil er Schönheit mag. Und weil Schönheit etwas über Gott selbst aussagt, über sein Wesen. Wenn ich hier sage, Gott zeigt Wirkung, dann meine ich mit Schönheit mehr als nur Ästhetik. Mehr als schöne, aber auch ein bisschen abgehobene Kunst. Überhaupt mehr als Kunst. Mit Schönheit meine ich mehr als nur gut auszusehen. Und mehr als irgendein Gemälde. Aber ich glaube, bei der Kunst, da wird das besonders deutlich, was für Schönheit wichtig ist. Besonders greifbar, diese Harmonie der Gegensätze. Ich glaube aber, Schönheit bei Gott, das ist mehr. Bei Schönheit geht es um gutes Leben. Es geht um Freude und Freunde. Ums Lachen, ums Leben. Ums Dienen und Danken. Und manchmal geht's vielleicht auch ums Zanken. Es geht um gute Beziehung, um Ruhe und Frieden. Und manchmal auch ums Dinge anschieben. Es geht um Dienst, um den Sinn und nicht einfach nur um Gewinn. Kurzum, es geht um spannendes und entspanntes, um gelingendes und erfülltes Leben. Und ich bin mir sicher, genau das ist Gott wichtig. Gott will, dass wir ein gutes, ein lebenswertes, ein schönes Leben führen. Jesaja, das ist eine ganz wichtige Person im Alten Testament, eine wichtige Person für das Volk Israel. Diese Person, die bekommt eine Vision von Gott. Bilder, wo sie sich etwas vorstellen kann. Und sie hat uns diese Bilder aufgeschrieben und überliefert. In dieser Vision beschreibt Jesaja Bilder, wie gutes, wie schönes Leben aussehen soll. Er beschreibt, wie das Reich Gottes aussehen soll, wenn es seine volle Wirkung entfacht hat. Alles mache ich jetzt neu. Einen neuen Himmel schaffe ich und eine neue Erde. Dann sehnt sich niemand nach dem zurück, was früher einmal gewesen ist. Kein Mensch wird mehr dran denken. Freut euch und jubelt ohne Ende über das, was ich nun schaffe. Ich mache Jerusalem zu einer Stadt der Freude. und seine Bewohner erfülle ich mit Glück. Ich selbst will an Jerusalem wieder Freude haben und über mein Volk glücklich sein. Niemand wird mehr weinen und klagen. Es gibt keine Kinder mehr, die nur ein paar Tage leben, und niemand, der erwachsen ist, wird mitten aus dem Leben gerissen. Wenn jemand mit 100 Jahren stirbt, wird man sagen, er war noch so jung. Selbst der Schwächste und Gebrechlichste wird ein so hohes Alter erreichen. Sie werden Häuser bauen und auch darin wohnen können. Sie werden Weinberge pflanzen und selbst den Ertrag genießen. Sie sollen nicht bauen und pflanzen und sich lebenslang mühen, nur damit andere den Gewinn davon haben. Alt wie Bäume sollen sie werden, die Menschen in meinem Volk, und den Lohn ihrer Arbeit selbst genießen. Sie werden sich nicht vergeblich abmühen. Die Frauen gebären ihre Kinder nicht länger für eine Zukunft voller Schrecken. Sie sind mein Volk, ich segne sie. Darum werden sie mit ihren Kindern leben. Noch ehe sie mir um Hilfe rufen, habe ich ihnen schon geholfen. Bevor sie ihre Bitte ausgesprochen haben, habe ich sie schon erfüllt. Wolf und Lamm werden gemeinsam weiden. Der Löwe frisst Häcksel wie das Rind, und die Schlange nährt sich vom Staub der Erde. Auf dem Zion, meinem heiligen Berg, wird keiner mehr Böses tun und Unheil stiften. Ich, der Herr, sage es. Wow, eine Riesenvision, ein tolles Bild, das Jesaja da von Gott bekommt. Ein Ideal von dem, wenn das Reich Gottes fertig ist. Gott will, dass am Ende kein Unheil und nichts mehr Böses ist. Diesen Zustand nennen die Juden Shalom. Wir können das mit Frieden übersetzen, aber das sagt noch viel zu wenig. Diese Vision von Jesaja, die drückt es gut aus. Es geht darum, dass alles heil wird. Nicht nur, dass es keine Waffengewalt gibt, sondern dass auch Menschen von dem leben können, für das sie arbeiten. Dass Beziehungen gut sind, dass kein Krieg herrscht, dass keiner Böses will. Gott hat die Welt gemacht, er hat sie schön und gut gemacht. Er hat ein Paradies erschaffen. Und dann kam die Schuld in die Welt. Die Menschen haben dieses Paradies verdreht. Sie haben ihm eine falsche Richtung gegeben. Und wir merken das noch immer. Diese Erde, auf der wir leben, diese Welt, ist kein Paradies. Ich weiß nicht, was du letzte Woche getan hast, aber wahrscheinlich geht es dir wie mir. Sachen waren schön und Sachen waren nicht so schön. Es war nicht alles paradiesisch die letzte Woche. Und wenn du so an deine nächste Woche denkst, wahrscheinlich wird wieder nicht alles paradiesisch werden. Aber da ist diese Vision, dieser Gedanke. Gott sagt, ich komme in diese Welt und ich baue mein Reich. Und am Ende werde ich die Welt so verändern, dass ihr sie nicht wiedererkennt. Die Leute werden arbeiten und sie werden wirklich von ihrer Arbeit leben können. Bei uns können das viele Leute, aber weltweit gesehen können das viele Leute nicht. Die Leute werden alt werden und es wird niemand mehr in jungen Jahren sterben. Eines Tages werden wir nicht mehr um Hilfe rufen, weil Gott uns schon geholfen hat, bevor wir um Hilfe rufen. Dann wird die Welt so friedlich sein, dass ein Lamm und ein Löwe direkt nebeneinander grasen. Eine etwas komische Vorstellung, dass ein Löwe Gras frisst, aber so beschreibt es, es wird alles friedlich sein. Eine schöne neue Welt. Und das meine ich ganz ohne Ironie. Gott sagt, ich werde mein Reich bauen und am Ende wird Schönheit stehen. Gott hat einem Propheten damals in Israel diese Vision gegeben. Aber wie will Gott sie Wirklichkeit werden lassen? Gott hat ein Paradies erschaffen. Die Sünde hat dieses Paradies zerstört, hat es entstellt. Die Erde ist kein Paradies mehr. Gott zeigt eine Vision, wie diese Erde wieder ein Paradies werden kann. Und dann kommt Gott selbst in diese Welt. Er selbst wird Mensch. Ein kleiner Junge in einer Krippe. Er wächst jahrelang auf wie andere Leute. Er wird ein Zimmermann. Irgendwann schart er Jünger um sich, fängt an zu lehren. Gott selbst redet von seinem Reich. Jesus erzählt immer wieder vom Reich Gottes, von der Königsherrschaft Gottes, die kommt. Jesus sagt, hier und heute wird diese Vision Wirklichkeit. Gott ist auf die Welt gekommen und jetzt beginnt Gottes Reich. Seit Jesus auf der Welt war, breitet sich dieses Reich aus. Es ist noch nicht fertig, diese Vision ist noch nicht vollendet. Es ist noch nicht das Paradies, aber es entfaltet seine Wirkung. Wie dieser Teebeutel, an manchen Stellen mehr und an manchen weniger. Man kann das nicht genau trennen. Aber hier und da ziehen sich Schlieren durch. Und es kommt ganz anders, als ihr denkt. Ein Bruch in der Linie. Die Juden hatten eine Vision davon. Sie haben auf den Messias gewartet, auf einen militärischen Anführer, der sie von den Römern befreit, der sie zu einem mächtigen Königtum macht. Und am Ende kommt ein kleines Kind in einer Krippe, ein Zimmermann, ein Prediger, der am Ende am Kreuz stirbt. Überraschtheit, ein Bruch in der Linie. Noch ist nicht alles verwirklicht, aber schon hier und jetzt, heute in Würzburg und überall anders wirkt Gott. Er baut sein Reich. Und Gott wirkt auch in deinem Leben, in deinem Umfeld. Und du fragst dich wahrscheinlich völlig zu Recht, wo wirkt er denn und wie wirkt er denn? Ich habe 3 Bereiche rausgesucht. Sicher, es gibt mehr, es gibt verschiedene Ebenen, wo wir Gott entdecken können. Du kannst dich ganz kreativ auf Entdeckungsreise begeben. Ich habe diese 3 ausgesucht. Beziehungen, unsere Lebensart und Spiritualität. Wie kann Schönheit, die Schönheit Gottes auf diesen Ebenen ausschauen? Zunächst mal Beziehungen. Gut gelingende Beziehungen zwischen Menschen sind eine Wirkung Gottes in dieser Welt. Sie zeigen uns zumindest im Ansatz, wie Gott sich die Welt vorgestellt hat. Sie zeigen uns, wie dieses schöne, dieses gute Leben, wie Shalom sein soll. Ich glaube, Schönheit in Beziehungen hat auch mit Vertrautem und mit Überraschendem zu tun. Vertrautheit ist wichtig für eine gute Beziehung. Wenn du heute Abend mit einem Mann ins Bett gehst, dann ist es gut zu wissen, das ist mein Mann und er wird es morgen früh auch immer noch sein. Er ist nicht einfach weg. Vertrautheit ist wichtig. Das hilft uns, Tiefe zu entwickeln. Aber wenn der Mann, der dich küsst, bis an dein Lebensende immer so bleibt, genau so, wie er jetzt ist, dann ist das auch eine Katastrophe. Das wird irgendwann total langweilig. Beziehung braucht auch Veränderung, auch Überraschung, etwas Neues, ein Bruch in der Linie, eine unerwartete Überraschung. Und vielleicht probierst du es einfach gleich heute aus. Und ich rede jetzt nicht nur von Menschen, die in einer Paarbeziehung sind, sondern das hat auch mit der besten Freundin was zu tun oder mit dem Buddy, mit dem du alles machen kannst. Auch da gehört ein Vertrauen dazu, Vertrautheit, dass du den anderen kennst. Du kannst ihm Sachen erzählen, weil du ihn kennst, weil er dich versteht. Auf der anderen Seite wird eine Freundschaft auch total langweilig, wenn ihr immer nur das Gleiche macht. Es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig vertraut bleiben und trotzdem sollten wir uns die Freiheit bewahren und die Fantasie bewahren, uns gegenseitig manchmal zu überraschen. Überleg einmal, passt dieses Gleichgewicht bei dir gerade? Oder solltest du etwas ändern? Solltest du mal was völlig Neues ausprobieren? Vielleicht gleich heute oder morgen? Vielleicht brauchst du aber auch einen anderen Schwerpunkt. Vielleicht solltest du mal anfangen, 2 Monate lang nichts Neues auszuprobieren. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, für den einen ist das eine dran und für den anderen das andere. Ein gewisser Ausgleich ist notwendig für diese Schönheit. Vertraute Muster und Überraschung. Lebensart, die Kunst zu leben. Wir brauchen auch da in unserem Leben Gegensätze. Ein schönes Leben braucht Spannung. Es gibt Zeiten, da brauchen wir Ruhe, Entspannung. Keine neuen Impulse. Bekanntes um uns herum, ein Zuhause, eine Heimat, ein Ort, wo wir uns auskennen. Und wir brauchen genauso immer wieder neue Impulse, Aktivität, eine Reise vielleicht, etwas Neues kennenlernen, den Horizont weiten, nicht nur die Heimat kennen. Aber ohne diese Spannung zwischen Bekanntem und Unbekannten werden wir entweder zu total eingefahrenen Stubenhockern oder zu völlig rastlosen Nervenbündeln. Wir brauchen auch Spannung zwischen verschiedenen Phasen, wo wir mal was Sinnvolles tun und mal völlig zweckfrei etwas tun, was keinen Sinn gibt, was einfach nur schön ist. Wir brauchen Sinn, wir brauchen Arbeit, die uns Sinn gibt oder ehrenamtliches Engagement, das Sinn gibt. Vielleicht hilfst du in einem Sportverein mit, trainierst irgendwelche Jugendlichen oder du bist bei der Freiwilligen Feuerwehr oder du arbeitest hier im Kinderabenteuer mit. Wir brauchen das, dass wir etwas Sinnvolles tun. Und manchmal brauchen wir auch eine Phase, wo wir einfach zweckfrei was tun, rumtollen wie die Kinder. Wir können von Kindern da super lernen. Mit Freunden einfach spielen oder mit deinen Kindern. Und wir brauchen Ordnung im Leben. Wir brauchen einen Platz, wo wir hingehören. Und die Dinge in unserer Wohnung brauchen auch einen Platz, wo sie hingehören. Sonst versinken wir im Chaos. Aber nur Ordnung, absolute Ordnung, das wäre tödlich, das wäre total zwanghaft. Wir brauchen manchmal auch Freiraum, Kreativität, eine gewisse Unordnung. Möglichkeiten, uns auszuprobieren. Und auch bei diesen Lebensbereichen, Gott möchte dich mit Schönheit beschenken, mit einem guten Maß. Jesus nachfolgen, dem Reich Gottes nachspüren, es suchen, das bedeutet, diesen Rhythmus zu suchen. Wenn du schon länger hier in den Gottesdienst kommst, dann kennst du vielleicht das Bild von der Schaukel, dieser gewisse Rhythmus. Es geht nicht darum, immer nur die Mitte zu finden. Mal, es ist gut, mal das eine ein bisschen extrem zu fahren und mal alles andere, aber es braucht einen Rhythmus. Passt bei dir hier die Balance? Oder solltest du was ändern? Vielleicht spielst du heute Nachmittag einfach was, lad hier Leute ein und spiel mit ihnen oder spiel mit deinen Kindern. Und morgen kannst du wieder angreifen. Schönheit besteht aus Bekanntem und Neuem. Spannung, ein Lebensrhythmus. Und Spiritualität. Die Schönheit der Gegensätze findet sich aber nicht nur in unserem Glauben. Das ist irgendwie ja auch klar. Schließlich habe ich ja am Anfang erklärt, dass wir glauben, dass Schönheit ein Zeichen davon ist, dass Gott in diese Welt kommt. Gott handelt in dieser Welt. Das tut er nicht nur in spirituellen Dingen, nicht nur in unserem Glauben, aber auch. Wir können auf ganz viele Fragen in unserem Alltag unterschiedliche Antworten unseres Glaubens geben. Wir können dem unterschiedlich begegnen, verschiedenen Anfragen, mit Leidenschaft oder mit Gelassenheit. Was ist wohl der richtige Weg? Vielleicht denkst du dir, ich kenne meine Berufung. Ich weiß doch, was mein Auftrag ist. Und vor Leidenschaft machst du dich ans Werk. Und das schafft richtig eine schöpferische Unruhe in dir. Dieser Einsatz, das ist für dich gelebter Glaube, was zu tun. Darum geht es. Und du schlägst die Bibel auf und zufällig stößt du auf einen Satz. Und da heißt es, so mach dich auf und richte es aus. Tu es einfach. Der Herr wird mit dir sein. Und du denkst dir, genau so ist es. Vielleicht denkst du dir aber auch, ich kenne meine Berufung, ich weiß, was mein Auftrag ist. Und voller Gelassenheit lehnst du dich zurück. In dir breitet sich eine Ruhe des Glaubens aus. Du weißt genau, dass man die wirklich wesentlichen Dinge im Leben nicht machen kann, sondern dass man sie nur geschenkt bekommen kann. Oft hast du das schon erlebt, dass Gott eine Situation total verändert hat, ohne dass du irgendwas gemacht hast. Du lehnst dich entspannt zurück, blätterst ein bisschen in deiner Bibel und stößt auf folgenden Satz. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr werdet stille sein. Und du denkst dir, genau so ist es. Ein gutes Glaubensleben. Ein Glaubensleben, das Schönheit, das Frieden ausstrahlt, das kennt beides, Leidenschaft und Gelassenheit. Auch hier, Schönheit besteht aus dem, was wir kennen und dem Überraschenden. Wahrscheinlich liegt dir einer dieser beiden Zugänge mehr. Überleg mal, wie du Spiritualität lebst, wie du deinen Glauben lebst. Stehst du eher auf Leidenschaft, wenn es hier vorne bei der Band total abgeht und die Leute aufstehen? Oder sitzt du eigentlich lieber in deinem Sessel, hast Ruhe, hörst, ob Gott dir was sagt? Beides ist wichtig, beides ist gut. Aber wichtig ist, dass wenn eines für dich das gewohnte Muster ist, dass das andere Muster nicht total unwichtig wird. Einsame Leidenschaft, die überhaupt keinen Schimmer von Gelassenheit hat, das ist einfach nur Fanatismus. Und ganz einsame Gelassenheit, die überhaupt keine Ahnung, keinen Funken von Leidenschaft hat, das ist totale Gleichgültigkeit. Schönheit braucht beides. Unser Glauben braucht beides. Und bei Jesus finden wir auch beides. Mal flippt er im Tempel richtig aus. Er ist richtig, richtig leidenschaftlich. Und wir werden in der nächsten Predigtreihe viel von Leidenschaft hören. Und ein anderes Mal, da zieht er sich zurück, betet ganz alleine, ist 40 Tage lang in der Wüste, ganz alleine. Beides gehört zu einem schönen Glaubensleben. Was könnte deine Leidenschaft entfachen? Oder was könnte dir helfen, gelassener zu werden, dich auf Gott zu verlassen, auf ihn zu vertrauen? Vielleicht gibt's überhaupt keine Baustelle für dich. Vielleicht schon. Vielleicht ein bisschen oder mehr. Überleg dir das und wenn du Lust hast, verändere einfach nächste Woche was. Oder verändere ganz bewusst nichts. Ich wünsche dir, dass du heute Nachmittag und in der nächsten Woche ein ganz kleines bisschen von dieser Schönheit findest, die Gott in diese Welt legt, die Gott in dieser Welt wirkt. Ich wünsche dir, dass du Gott auf frischer Tat ertappst, wie er Schönheit zu dir bringt, in dein Leben, in dein Umfeld. Ich wünsche dir, dass du siehst, wie er aus Gegensätzen, aus Dingen, die dich verwirren, spannende, prickelnde Schönheit schafft. Und ich wünsche dir viel Freude dabei. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.